Und wenn ich eins kann, dann ist das hartnäckig etwas durchziehen und für etwas kämpfen. Und ich glaube einfach, dass sich das hier auszahlt.
Hallo ihr Lieben, willkommen bei Quergelausch, dem Amellensee-Podcast. Heute zu Gast bei Patricia Bergholz im wundervollen Blankenfelde Marlow, Ortsteil Marlow. Hallo Patricia.
Hi.
Hallo Frau Bergholz, wir machen es wieder genauso, wie wir es auch in allen drei Folgen mit den Kandidaten und Kandidatinnen zur Bürgermeisterwahl machen wollen, dass ich sitze und Steffi duzt und schauen wir, was das für ein Ergebnis bringt. Wunderbar, wir sind hier in der Wohnung von Frau Bergholz und Steffi, beschreibt doch mal, was du siehst.
Ja, also ich sehe eine sehr liebevoll eingerichtete Wohnung, die ziemlich voll ist. Also hier ist wirklich was los. Man sieht, dass hier Kinder wohnen. Wundervolles, großes Babyfoto hinten auf der Couch. Patricia, wer ist denn
das? Das ist meine große Tochter, Saskia.
Oh. Ja, wirklich ein niedliches Baby. Und wir sehen hier an der Wand, sehen wir ein Schild. Wir sind eine Familie. Wir leben und lachen zusammen. Wir halten zusammen, teilen unsere Sorgen, sagen Bitte und Danke. Familie spielt eine große Rolle bei dir, oder?
Ja, tatsächlich, aber wir sind eben auch nur Menschen und das ist unser Motto und dieses Bild soll uns einfach daran erinnern am Ende des Tages, was wir uns vorgenommen haben und einfach uns reflektieren und wenn wir mal nicht Bitte und Danke sagen, ja, dann werden wir das uns für morgen vornehmen, dass es dann besser klappt.
Also es gibt zwei Töchter hier im Haus.
Ja.
Sie sind alleinerziehende Mutter.
Ja.
Und außerdem gibt es noch ganz viele Tiere. Ich habe schon zwei Hunde gesehen, zwei Katzen, zwei Kaninchen, glaube ich. Und
die Hühner nicht zu vergessen.
Im Garten gibt es auch noch Hühner, genau.
Genau, da gibt es jeden Tag frische Eier.
Okay, haben die Hühner auch Namen?
Die haben tatsächlich Namen. Star und die Kinder haben die Namen gegeben. Blackie, Snow und Star.
Hm. Aber fällt es dir denn nicht schwer, dann später mit einem Hackebeilchen zu kommen und Blackie, Snow und Star einen Kopf kürzer zu machen, also eine Suppe sollen?
Also das Hackebeil habe ich schon abgeschrieben. Also am Anfang versucht man natürlich den Kindern zu erklären, das sind Nutztiere. Mhm. Aber als sie dann Namen bekommen haben, war klar, da gibt es dann kein Hackebeil mehr.
Ja, nachvollziehbar. Ist denn schwieriger.
Und das ist natürlich immer ein Thema in unserer Gesellschaft, alleinerziehende Mütter und natürlich auch Väter, die es ja in der Zwischenzeit doch auch mehr gibt, mit der vollen beruflichen Beschäftigung. Wie sieht denn so Ihr Alltag aus? Sie wohnen hier in Marlow, Ihre Arbeitsstelle ist in Amellensee, die Kinder müssen mit Sicherheit in die Schule. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, der Tag ist vollgestopft. Ich kann ja mal so kurz berichten. Morgens kommt meine Kleine, also fahre ich los, bringe auf dem Weg meine Kleine in Marlow zur Schule, fahre dann weiter nach Kleinmachnow auf die Oberschule, wo die Große geht und fahre dann von Kleinmachnow über die 101, Ludwigsfelde, Großschulzendorf, Klinik, Horstfelde, Salo. Ja, das ist jeden Morgen ein Arbeitsweg von einer Dreiviertelstunde, Stunde. Und wenn ich dann einen ganz großen Bonus als Mama haben möchte, mache ich das Ganze nachmittags nochmal. Ja, und dann versucht man eben in der Arbeitszeit so viel wie möglich zu schaffen. Wenn wir dann zu Hause sind, arbeite ich auch teilweise noch im Homeoffice oder dann eben auch noch am Wochenende.
Und dann gibt es ja aber zum Teil auch Ausschusssitzungen, denen ich schon beiwohnen durfte. Die fangen dann um 7 Uhr an und dann müssen die Kinder alleine nach Hause.
Ja, mittlerweile ist es so, also entweder gehen sie dann alleine nach Hause und genießen das sturmfrei, also dass sie an der Technik hocken dürfen sozusagen, oder ich fahre zwischendurch nach Hause und fahre dann abends nochmal los.
Wenn die Arbeit mal vorbei ist und die Kinder im Bett liegen, gibt es da noch irgendwas anderes, was sie beschäftigt, womit sie ihren Kopf frei kriegen?
Ja, tatsächlich. Aber wenn ich noch die Zeit dazu habe, dann bin ich so ein kleiner Nerd. Ich spiele ja tatsächlich so ein Online-Rollenspiel im
Mit
Internet.
Gewalt?
Nein, kein Shooter. Und ich weiß nicht, ob es den Zuhörern was sagt, WoW. Bestimmt schon seit, wann habe ich das angefangen? Seit 2007. Ja, und dann kriege ich eben abends noch meinen Kopf frei und dann geht's ins Bett.
Oho. Welche Level bist du da?
Jetzt könnten wir wahrscheinlich stundenlang noch darüber auch noch reden. Da gibt's ein Höchstlevel, das ist derzeit Level 70.
Aha.
Und da kommt alle ein, zwei Jahre kommt so ein Add-on raus und dann gibt's ein neues Gebiet und
ja, nett umschifft. Welches Level bist du?
Na, 70.
Meine Meisterin. Okay, Frau Bergholz. Ich glaube, alle in der Gemeinde wissen, dass Sie nicht von hier sind, sondern aus dem schönen Wien. Man hört es zwar kaum noch, und das ist ja auch erstaunlich, weil die Wiener, die ich kenne, haben alle eigentlich, pflegen sozusagen ihren Wiener Schmäh, ihren Dialekt. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus Wien, aus Ihrer Zeit, vielleicht nicht Kindheit, aber Jugend oder so, der Übergang Matura, also Matura bei uns heißt Abitur, und dann Übergang in die Berufstätigkeit.
Man hört tatsächlich wenig meinen Dialekt. Ich bin als Kind Hochdeutsch erzogen worden, deswegen habe ich den schon grundsätzlich nicht so gehabt, wie ihn vielleicht andere haben. Aber ich bin jetzt auch schon seit 2008 hier, deswegen hört man ihn noch weniger als vorher. Aber wir fahren einmal im Jahr runter nach Wien auf Urlaub, die Großeltern besuchen und dann nach den zwei Wochen hört man es mir wieder ein paar Wochen länger an, sozusagen, woher ich komme. Ja, wo soll ich denn anfangen? Ich bin in Wien geboren. Im Gegensatz zu Berlin ist das ja eine Kleinstadt.
Aber eine wunderschöne Kleinstadt.
Eine wunderschöne Kleinstadt. Also ganz viel vermisse ich an der Art und Weise, wie die Wiener mit ihrer Stadt umgehen. Da ist einfach eine andere Mentalität. Man kennt sich gut, obwohl man sich nicht kennt. Ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll. Man geht einfach anders mit der Umgebung um. Es ist immer sauber. Man schätzt einfach die Stadt, in der man lebt, anders. Also Berlin ist einfach zu groß, glaube ich, um das so durchziehen zu können. Aber es gibt natürlich auch den Wiener Grantscher, so heißt er bei uns. Die grantigen Leute, die auch nicht unbedingt die Menschen nicht so richtig leiden können.
Ja. Du hast ja überall.
Ja.
Und vermisst du Wien ab und an mal?
Wien selber nicht. Was ich tatsächlich vermisse, sind die Berge. Hm. Und wenn man da im Prinzip, dann hat man ja den Wienerwald vor der Haustüre. Und man kann innerhalb von einer halben Stunde wandern gehen. Hm. Das vermisse ich schon. Also ich habe hier mal in der Nähe einen Berg gesucht, wo man dann eben mit den Kindern rodeln gehen kann. Das war, glaube ich, in Trebin und da bin ich bei 150 Metern oder so und es ist ja schon ziemlich Flachland. Hm. Also die Berge und das Skifahren, ja, also man als Österreicher hat man grundsätzlich auch Skifahren in der Schule. Oh. Da fährt man auf Klassenfahrt, auf Skifahrt. Das fehlt mir schon.
Also du kannst richtig Skifahren?
Ich konnte mal Skifahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach 20 Jahren das noch so gut beherrsche.
Also mich würdest du oben auf den Berg stellen, ich würde schreiend, würdest du mich nach unten sausen sehen und wahrscheinlich schlimm verunfallen.
Vielleicht sollten wir das mal machen.
Ja, nee.
Sie wäre lustig anzusehen.
Ja, das glaube ich.
Ich bin mir der Skilangläufer, was aber leider jetzt hier in der Gegend auch nicht mehr so gut geht. Wobei, ich bin vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, da hatten wir einen guten Spätwinter gehabt. Da bin ich tatsächlich hier auch über die Flemingskette Skilang gelaufen. Das war sehr schön. Also.
Den Schnee vermisse ich auch.
Schnee, also ja, okay. Ja. Der fehlt wirklich. Also Matura, ja, wahrscheinlich.
Ja,
Matura,
ja.
Also Abitur. Und was ist dann passiert? Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe eine relativ lange Zeit gebraucht, um mich zu finden. Also ich habe ja die Matura, also das Abitur an einer Schule gemacht, wo man gleichzeitig eine Berufsausbildung machen konnte. Nämlich bei mir war das Koch-Kellner.
Aha.
Und ja, ich komme eigentlich aus der Tourismusschiene.
Also du bist ausgebildeter Koch-Kellner?
Ja.
Aha.
Könnte jetzt hier was kommen.
Was ist das denn?
Ja. Und das die Matura war dann, also die Theorie-Matura war dann in Fachrichtung Kulturtouristik. Also ich komme tatsächlich eher aus diesem Tourismusbereich, habe aber jetzt so gut wie überhaupt nichts damit zu tun oder weiß alles nur in der Theorie noch. Und habe mich jetzt dann aber in eine ganz andere Richtung gezogen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht mit einem Informationstechnik-Unternehmen, Netzwerktechnik für Firmen. Ja.
Also EDV, IT?
EDV, IT. Oh,
okay. Da kam das Nerd hier vielleicht schon durch.
Ja.
Vielleicht. Mhm.
Okay, ja. Dann wissen wir, bleiben wir noch mal in Österreich. Wir wissen, dass Sie in einer Rettungsstaffel, Hundestaffel gearbeitet haben. Wie ist es dazu gekommen und war das eine hauptberufliche Tätigkeit oder praktisch eine ehrenamtliche Tätigkeit?
Das war ehrenamtlich. Also in Österreich wie auch hier wird das Ehrenamt sehr groß geschrieben. Es gibt nur zwei Varianten. Man geht entweder zum Rettungsdienst als Jugendlicher oder man geht zur Feuerwehr, zur Freiwilligen Feuerwehr. Und ich habe mich damals eben für den Rettungsdienst entschieden und bin über den Rettungsdienst dann in die Rettungshundestaffel gekommen. Das war die Rettungshundestaffel war über den ASB damals organisiert, also über die Rettungsorganisation. Ja, ich bin da anfangs eigentlich nur reingerutscht durch Freunde, die da auch in dieser Rettungshundestaffel waren. Und dann hatte ich eben frisch ausgezogen von zu Hause. Ohne Hund wollte ich nicht. Also hatte ich damals einen Border Collie, der schon ein bisschen älter war, zu mir genommen und bin da einfach mal hin zu diesem Training gegangen und dann war Magic, so hat sie damals geheißen, relativ gut geeignet. Und ja, dann bin ich dabei geblieben und so hat sich das dann weiterentwickelt.
Und wie muss ich mir die Tätigkeit vorstellen? Was haben Sie gemacht?
Na, in der Freizeit gibt's da Trainings, das heißt meist am Wochenende. Man sucht sich von Grundstücksbesitzern Wälder zum Beispiel, in denen man üben kann. Dann gibt's von der Rettungshundestaffel, also die Mitglieder, dann ist einer das Opfer und versteckt sich irgendwo und die Hunde müssen die dann suchen. Da geht's darum, dass man eben zum Beispiel vermisste Pilzsucher oder suizidale Menschen, Leute, die verschwinden, dann findet. Gleichzeitig gab es in Wiener Neustadt, das ist so ein in Niederösterreich in der Nähe von Wien, so ein Trainingsgelände vom Bundesheer. Bei uns heißt das Bundesheer, hier ist es ja Bundeswehr, wo so viele Gebäude nachgestellt. Also das sind so Bunkergebäude, die wurden da dann gesprengt und das wurde dann alles so liegen gelassen, damit die Hunde da eben üben konnten.
So ähnlich wie hier, könnte man hier auch machen.
Ja,
könnte in Schwerenberg zum Beispiel.
Könnte man hier auch machen und da übt man dann eben, da wurden extra Löcher freigelassen, da wurden die Steine dann so, damit sich da auch jemand verstecken kann. Ja, und da übt man dann, dass die Hunde da über diese Trümmer laufen und verschüttete Menschen nach Erdbeben suchen.
Und Magic war ein Flächensuchhund?
Die Hunde waren alle, also in der ganzen Staffel sind immer Flächensuchhunde und Trümmersuchhunde ausgebildet worden. Magic war damals prädestiniert für Trümmersuche. Also die hat das so einwandfrei gemacht, ich kann mich nur erinnern, die hatte sich mal verletzt und dann einen Kreuzbandriss. Und in der Tierklinik hat es geheißen, ja, mindestens 8 Wochen, 3 Monate muss sie Ruhe. Ich glaube, nach 7 Wochen stand sie mit dem operierten Bein schon wieder auf den Trümmern. Mhm. Die hat das einfach total gerne gemacht.
Also wenn ich es mir jetzt richtig vorstelle, die Mantrailer-Hunde, das hatte ich mal irgendwo gelesen, sind die, die im Prinzip eine Spur aufnehmen. Dann würden die Flächensuchhunde kommen, um ein Gebiet abzusuchen. Und Trümmer würde dann im Prinzip nochmal insbesondere auf einer großen Fläche bedeuten, unter irgendwelchen Gegenständen explizit jemanden zu finden.
So ungefähr. Also diese Mantrailer, das ist eine andere Spur. Das ist also wenn ein Mensch läuft, dann verliert der Hautschuppen diese Geruchsspur und die sinkt zu Boden. Mhm. Und diese Spur sucht der Mantrailer bei den Flächensuchhunden und Trümmersuchhunden. Die Ausdünstungen des Menschen, die sich in der Luft finden, die suchen diese Hunde. Mhm. Und dann eben auf Fläche, also irgendwo in dem Wald, oder weil sie unter den Trümmern liegen.
Und jetzt haben Sie ja nur von der Ausbildung gesprochen oder vom Üben, aber haben Sie das auch angewendet in Österreich oder vielleicht sogar auch in anderen Ländern?
Also Flächeneinsätze waren regelmäßig. Ja, also gerade in den Sommermonaten, wo sich dann Leute irgendwo im Wald verirren. Und tatsächlich waren wir auch zu Erdbebeneinsätzen alarmiert. Ich selber war mit Magic damals in dem Erdbebeneinsatz in Marokko unterwegs. Ich glaube, es war 2004. Ja.
Und hast du dir davon irgendwas mitgenommen? Bilder? Eindrücke? Oder hat dich das als Mensch in irgendeiner Form geprägt? Oder sagst du, nee, da gab es weitaus andere Situationen, die mir von dieser Zeit noch im Kopf hängen?
Also von dem Erdbebeneinsatz in Marokko, die Situation, einen Verschütteten unter den Trümmern zu suchen, das war für uns, das war so eintrainiert und automatisiert, da hat man keine Emotionen in dem Moment. Was ich aber aus dem Einsatz damals mitgenommen habe, war die Not der Menschen. Die Not der Menschen, die dann auch wirklich nicht mehr unterscheiden konnten. Wir waren da, um zu helfen, aber trotzdem waren wir dann zu einem gewissen Punkt nach 4-5 Tagen nicht mehr so erwünscht, weil wir nicht mehr helfen konnten. Hm. Und da ist man dann eben auch Blitzableiter.
Hm, ja. Verstehe.
Was ich mal, aber ich kann mich noch an eine Situation, also das, was mich wirklich mitgenommen hat, war ein stinknormaler Flächeneinsatz. Wir wurden alarmiert, eine suizidale Person abgängig und ich kann mich noch genau an die Einsatzleiterin erinnern, die uns damals gesagt hat, vergesst nicht, eure Nase in die Höhe zu stecken.
Also nicht die Hundenase, sondern
ja, unsere Nase. Und das war relativ am Anfang, nachdem die Hunde fertig ausgebildet waren oder nachdem Magic fertig ausgebildet war. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich habe dann irgendwann mal nachgefragt. Der Hintergrund ist der, dass unsere Hunde auf Lebendgeruch spezialisiert sind. Ja. Und ich muss das jetzt mal so sagen, es hat dann nie heißen, wenn der irgendwo hängt, dann riechen den die Hunde nicht mehr. Dann müsst ihr riechen.
Okay.
Und ich weiß nicht warum, aber an dieses eine Gespräch, das habe ich immer wieder, das kommt mir immer wieder in den Kopf.
Hm. Hm. Die Person hattest du da aber zu dem Zeitpunkt nicht gerochen. Die habt ihr nicht gefunden.
Wir haben die nicht gefunden, nein.
Oh. Okay. Okay. Dann kam irgendwann der Schritt nach Deutschland. Wie ist das zustande gekommen? Was ist da passiert?
Wie kommt man aus dem schönen Österreich, aus dem Wien, wie kommst du da auf den Gedanken, nach Deutschland zu ziehen zu wollen?
Die Liebe hat mich hergezogen. Also ich habe tatsächlich damals meinen Mann kennengelernt und er hatte hier bei der Polizei in Berlin den sicheren Job. Ich war damals in der Privatwirtschaft. Also war klar, dass ich her muss. Hm.
So, und dann hast du auf einmal in Berlin gesessen. Wie kommt man dann bitte zu so was Spannendem wie Flächensuche mit einem Hund zu so was fürchterlich furztrockenem wie Verwaltungsrecht?
Es ist gar nicht furztrocken. Es hat aber natürlich eine Geschichte. Eigentlich wollte ich mein Ehrenamt, was ich da schon sehr exzessiv ausgelebt habe in Österreich, dann am Ende hier zum Beruf machen. Und ich war dann ja nicht am Ende nicht nur in der Rettungshundestaffel, sondern auch mit den Therapiehunden. Meine Hunde waren dann auch ausgebildete Therapiehunde. Es waren dann schon ein bisschen mehr als nur Magic. Also habe ich mir gedacht, Therapiehunde, das könnte man hier gut. Ich war dann mit Senioren und Behindertenheimern, also habe mich dann hier selbstständig gemacht damit. Und ja, und dann bin ich schwanger geworden. Mhm. Und dann war die Schwangerschaft schwierig, so dass ich irgendwann mal passieren musste. Und am Ende hat es mir einfach nicht gelungen, das Unternehmen rentabel zu gestalten, sodass ich dann aufgegeben habe.
Die Schwangerschaft ist aber gut ausgegangen, wie wir bei unserer Ankunft haben sehen können, richtig?
Ja, genau. Das war die Schwangerschaft mit Saskia. Mhm.
Okay. Ja. Und dann ist irgendwann noch ein zweites Kind dazugekommen.
Genau, dann ist irgendwann noch ein zweites Kind dazugekommen und das war aber tatsächlich ein Kampf. Das waren wirklich Jahre, die nicht so schön waren.
Was ist passiert?
Naja, Saskia war eine ungeplante Schwangerschaft. Dann wollten wir eben ein zweites Kind und mussten dann leider 3 Babys gehen lassen zwischendrin. Sophia war sozusagen der letzte Versuch. Und es war tatsächlich eine fürchterliche Schwangerschaft, weil ich ständig Angst hatte, dass sie gestorben ist in mir. Sie war noch dazu sehr ruhig. Saskia, bei Saskia, die, man merkt schon in dem, im Bauch, wie der Charakter ist. Saskia hat mir im Bauch die Rippen gebrochen. Und
wie, echt jetzt?
Ja, ich hatte einen Belastungsbruch, die hat sich so lange dagegen gestemmt, bis die irgendwann mal nachgegeben haben.
Oh.
Und genauso mit dem Kopf durch die Wand geht sie heute auch.
Ja.
Und Sophia, so wie heute, immens ruhig. Und jedes Mal, wenn ich über längere Dauer keine Kindsbewegung gespürt habe, hatte ich furchtbare Angst, dass sie gestorben sein könnte, so wie wir die Erfahrung schon gemacht haben. Ich war, glaube ich, wöchentlich beim Gynäkologen. Die hat das auch gut verstanden. Es war letztendlich, es hätte eine Traumschwangerschaft sein können. Aber mit der Erfahrung...
Ein ganz schönes Päckchen, aber ja, vielen Dank, dass Sie das teilen. Und ich bin ja ganz berührt, dass Sie das mit uns teilen und auch mit den Hörerinnen und Hörern, weil das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, dass man darüber spricht. Gerade auch in so einer Position wie Sie.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ein totales Tabuthema. Dieses, es war doch noch kein Kind, du kannst doch wieder schwanger werden. Und wenn ich, glaube ich, für eins kämpfen würde, völlig außerhalb von Politik oder von Verwaltungsrecht oder Ehrenamt, wäre es da eine Unterstützung irgendwie zu bieten oder dafür zu sorgen, dass man darüber reden kann. Weil ich bin fünffache Mama, ich bin nicht nur zweifache Mama und auch meinen Kindern geht's so, meine Kinder stellen sich vor, dass das Jungs waren, Brüder und die gehören irgendwie zu uns. Und ich glaube, dass es ganz vielen Frauen geht, also 50% aller Schwangerschaften enden ja so. Und viele machen oder müssen das mit sich selber ausmachen. Und das finde ich total schade.
Ja, nochmal danke. Fällt mir schwer, jetzt einen Sprung zu machen. Aber Steffi, ich glaube, ja, es fehlt ja noch was, bevor Sie nach Amelsee gekommen sind, nämlich die Zeit danach in der Berliner Verwaltung. Und vielleicht können wir das einfach nochmal so kurz zusammenfassen. Was ist dann passiert? Was haben Sie in Berlin gemacht in der Verwaltung?
Ja, wir waren ja, Steffi hatte gemeint, wie kam ich zu der furztrockenen Verwaltung?
Mhm. Genau.
Unsere Familienplanung war dann abgeschlossen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich tue. Und mein erster Gedanke war natürlich wieder Rettungsdienst. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich dann aber im Land Berlin für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beworben und hatte bei dem Vorstellungsgespräch ein sehr schlechtes Gefühl. Ich konnte nicht mal sagen, wer gerade der Senator für Inneres ist, der ja eigentlich mein Chef gewesen wäre. Und ich bin dann aber angenommen worden als Auszubildende. Und ich bin da also tatsächlich reingerutscht und mir hat die Ausbildung sowas von Spaß gemacht. Es war eben für mich nicht furztrocken. Da, wo meine Klassenkollegen gestöhnt haben ohne Ende, Haushaltsrecht, Verwaltungsrecht, ich habe es geliebt und ich liebe es bis heute noch und dadurch bin ich in den öffentlichen Dienst, in den Verwaltungsdienst gerutscht und habe, ja, ich war im ersten Jahrgang, der direkt übernommen wurde. Also das Land Berlin hat ja damit gekämpft, es war ja nicht abzusehen, dass Leute in Rente gehen, also hatten die Unmengen an Stellen frei, also haben die Nachwuchsförderung gemacht und haben alle Auszubildenden übernommen. Und die Stellen, die da aber angeboten wurden, haben mir einfach nicht gereicht. Ja, und deswegen habe ich mich selber mir eine Stelle gesucht und mich beworben und bin dann so in der Senatsverwaltung für Bildung gelandet, als Verwaltungsleiter einer allgemeinbildenden Schule. Das war damals ein Pilotprojekt von der Senatsverwaltung, so dass es gab ja immer nur einen Schulleiter. Der Schulleiter war für alles zuständig und die Senatsverwaltung wollte das teilen. Also die pädagogische Zuständigkeit geteilt von der Verwaltungszuständigkeit. Also die Führung der Schulsekretärinnen und Schulsekretäre, des nicht pädagogischen Personals, die Personalkostenbudgetierung, also die Honorarkräfte, die als Lehrer gearbeitet haben, die Verwaltung der Haushaltsmittel. Ja, und mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht und dann bin ich aber leider erkrankt.
Was hast du gekriegt?
Ich habe tatsächlich dann Gebärmutterhalskrebs bekommen, durch HPV indiziert. Das ist auch schon sicher. Da gibt es jetzt ja auch wieder ein ehrenamtliches Engagement von mir. Das heißt, da gibt es auch eine Impfung. Mhm. Ich habe zumindest für meinen Teil versucht, Propaganda für diese Impfung zu machen, weil man kann das vermeiden. Ich habe dann innerhalb einem Jahr wirklich 3-mal ein Rezidiv gehabt und habe mich dann dafür entschieden, quasi eine Hysterektomie zu machen, weil ich einfach für meine Kinder da sein wollte. Ich wollte das Risiko nicht eingehen. Ja, und meine Kinder habe ich tatsächlich dann geimpft, weil ich denen das ersparen wollte. Ja, und um wieder zurückzukommen, der Arbeitgeber rechnet einfach bei so einer Erkrankung damit, dass man öfter ausfällt und länger ausfällt. Und deshalb wurde ich dann umgesetzt in eine Einrichtung, wo diese Stelle nicht so unbedingt vonnöten war. Und als ich dann wiederkam, habe ich dann Däumchen gedreht. Und mit Däumchen drehen kann ich so gar nicht. Mhm. Deswegen habe ich mich dann wegbeworben. Und so bin ich dann zur Polizei gekommen, in die Bußgeldstelle der Polizei Berlin. Bin dann von normaler Sachbearbeitung, bis ich am Ende im Sondersachgebiet war, die EC-Zahlung in meiner Zuständigkeit, die Schulung von den Polizeibeamten, was Verkehrsordnungswidrigkeiten betraf, Drogen, Alkohol, also alles Straßenrennen, also alles, was gerade so keine Straftat mehr war, war bei mir und am Ende auch Clankriminalität. Also Verkehr, da sind ja ganz viele Autovermietungen, sind in deren Hand und da passiert einfach mit den Autos auch ganz viel.
Hat man mal versucht, dich zu bestechen?
Nein, tatsächlich nicht. Mhm, aber es sind schon interessante, man hat ja tatsächlich mit den Clans selber wenig zu tun. Das sind alles Strohmänner, die man da hat. Aber es ist relativ lustig, wenn da dann einer kommt, seine Verkehrsordnungswidrigkeiten zu bezahlen und dann mit einem Bündel Geldscheine kommt und wir eine Stunde brauchen, um alle Scheine auf Echtheit zu prüfen. Es war schon ganz spannend. Aber die sind grundsätzlich wirklich alle sehr nett. Also es ist nicht so, dass die dann mit der Knarre kommen und dich bedrohen oder so.
Mhm. Naja. So, und wie bist du denn anschließend von der Polizei in Berlin hier gelandet?
Ich hatte einen ganz tollen Dienstvorgesetzten bei der Polizei, der auch wirklich seine Leute gefördert hat. Und ich habe dann während meiner Tätigkeit das Studium gemacht, das gleichgestellt ist zum Studium Verwaltung und Recht. Es gibt ja im Land Berlin eine eigene Uni quasi, die Verwaltungsakademie, wo man das machen kann. Ja, habe das gemacht, habe das abgeschlossen und da ich Tarifbeschäftigter war, hat man aber eigentlich bei der Polizei wenig Chancen, in den höheren Dienst zu kommen. Mhm. Und deswegen habe ich mich wegbeworben. Mhm. Und dann bin ich hier gelandet.
Das war vor einem guten Jahr. Ich erinnere mich, als Sie in der Gemeindeversammlung, das war noch zu Corona-Zeiten, in der großen Turnhalle, ich erinnere mich dran, als Sie vorgestellt wurden, das war meine erste Gemeindeversammlung, an der ich teilgenommen habe. Und da hat der jetzige Bürgermeister gesagt, ja, jetzt haben wir auch eine neue Leiterin des Schulamts, heißt es?
Schul- und Hauptamt.
Schul- und Hauptamt. Sie haben ein paar Worte gesagt, nicht viel. Wie gesagt, Anfang 2022, richtig?
Mhm.
Genau. Wie waren denn so die ersten Tage gewesen? Von Berlin nach am Mellensee, was haben Sie erlebt? Wie waren Ihre ersten Eindrücke?
Ich wollte ja eigentlich so langsam reinrutschen. Ich dachte, ein neues Aufgabengebiet, ich arbeite mich in Ruhe ein. Tatsächlich hat es mich aber voll erwischt vom ersten Tag an. Ich wollte ja schon in meinem Urlaub so jeden Tag ein paar Stunden einfach mal mich so einarbeiten. Und am Ende war ich, glaube ich, auch da ganztägig dann schon in der Gemeinde und habe einfach angefangen. Und Ist ja wie bisher auch, das Kita-Thema war von Anfang an präsent. Und an meinem ersten Tag, und die Geschichte kennt ja nun jeder, war dieser Kinderschutzfall, der so alles ins Rollen gebracht hat. Das war schon nicht so schön. Also ich habe mir im ersten Moment gedacht, in was bin ich da jetzt reingefallen sozusagen. Habe aber auch vom ersten Tag an erlebt, wie mein Team so ist. Also meinem Team kann man 100% vertrauen. Wir fahren auf einer Linie. Ich bin ja eine Führungskraft, die sehr viel selbstständig arbeiten oder die möchte, dass ihr Team sehr selbstständig arbeitet, und das wurde auch gut angenommen. Das war schon eine schöne Erfahrung, diese Wahrnehmung zu spüren, dass man die Veränderung merkt und zufrieden damit ist.
Es ist ja einiges passiert in dem letzten Jahr, und ich glaube, wir müssen da jetzt mal auch drauf eingehen. Das erwarten ja auch die Hörerinnen und Hörer. Ich habe es von außen verfolgt. Steffi, du hast ja viel mehr Einsichten in die ganze Sache, weil deine Kinder oder eins oder zwei deiner Kinder, eine geht in die Kita, oder?
Eine, die Kleine.
Genau, das heißt, du kennst die Situation. Was würdest du Frau Bergholz fragen wollen über diese Zeit?
Ich würde dich fragen wollen, hattest du vorher vielleicht schon mal eine ähnliche Situation, wo du, oder anders, hattest du das Gefühl, dass das, na, was da auf dich zukommt, welcher Ball, und zweite Frage noch, würdest du aus heutiger Sicht rückblickend irgendwas anders machen?
Also das, was ich vorgefunden habe, hat mich sehr erschlagen. Also jeder Mensch hat ja so seine eigene Geschichte, was ihn so geprägt hat in seinem Leben. Und mich hat das sehr, also was ich da in den Kitas vorgefunden habe, und es war aber natürlich nicht alles schlecht, aber das, was ich da gehört habe und gelesen habe, hat mich schon beeindruckt. Also es hat mich, ich wusste, nö, das möchte ich nicht.
Was genau war das? Was hat sie beeindruckt?
Dass es den Kindern oft nicht gut ging in unseren Kitas.
Ich möchte da jetzt mal reingrätschen, weil das ist ja wirklich ein Punkt, da müssen wir drüber sprechen. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen drüber. Und ich kann mir da überhaupt kein Bild drüber bilden, weil ich kein Kind in der Kita habe. Aber an diesem Punkt, den Sie gerade gemacht haben, entzünden sich ja die Debatten. Und wir können gleich nochmal auf die vergiftete Atmosphäre und wie mit ihnen umgegangen wird zu sprechen kommen. Woraus hat sich für Sie das Bild ergeben, dass es den Kindern oder manchen Kindern, wie auch immer, nicht gut geht?
Es gibt ja in jedem, es gibt überall so eine Art Qualitätsmanagement. Es gibt Dokumentationen. Und das Erste, was ich mache, wenn ich ein neues Aufgabengebiet betrete, ich lese erstmal alles. Alles, was mir so vor die Nase kommt, wird erstmal gelesen. Und irgendwann bin ich an die Ordner der einzelnen Kitas rangegangen, wo es ums Qualitätsmanagement ging, und hab gelesen, was da so dokumentiert wurde. Und ich fand das teilweise schlimm. Also was heißt teilweise? Also da sind ja nicht die guten Dinge dokumentiert. Das sind wirklich Dinge dokumentiert, die passiert sind, die andere Erzieher beobachtet haben oder die Eltern beobachtet haben oder die Kinder geäußert haben. Und schon aus meiner eigenen persönlichen Geschichte heraus ist mir, jetzt möchte ich es mal so sagen, schlecht geworden. Und wenn ich dann in meiner Position, dachte ich mir dann davon, du kannst da nicht die Verantwortung dafür tragen, du musst da jetzt was ändern, dass es so nicht ist. Ich habe mir dann überlegt, da ist dokumentiert und es ist nie was draus geworden, also es ist einfach abgelegt worden. Das sind Schicksale, Ereignisse, die ein ganzes Kinderleben beeinflussen könnten. Einfach in einem Ordner abgelegt wurden. Und das hat ganz viel mit mir gemacht.
Mhm. Da stellt sich mir gerade eine, für mich jedenfalls eine sehr interessante Frage. So, du hast da einen neuen, hast eine neue Stelle angetreten, wie du sagst, du hast viel gesichtet, viel gelesen. Du hast, warst in Utah Connection mit deinem Team. Du hast ja einen Dienst, ja. Hast du den jemals gefragt, das ist ja jetzt nicht erst seit heute. Wie ist denn da bisher mit verfahren worden?
Ich kann jetzt dazu, also die Frage muss ich einfach jetzt zurückgeben, weil ich würde ja dann, das ist einfach zu intern und ich habe ja eben, wie gesagt, den Dienstherrn und ich bin nicht frei in dem, was ich sagen kann.
Nun wollen wir mal auf das, das Kernthema kommen, das im Moment die Gemeinde beherrscht. Und ich kann es auch wieder nur von außen sehen. Also von daher würde ich dich eigentlich gleich bitten, Steffi, aber ich beschreibe mal, was ich von außen sehe. Und ich habe, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe wirklich keinen Einblick, sondern ich lese nur, ich höre nur, ich rede mit verschiedenen Leuten. Aber mich interessieren die Fakten immer. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass die Entwicklungsplanung der Gemeinde seit Jahren schiefgelegen hat. Also es ist von einem Wachstum der, Gemeinde ausgegangen, das viel niedriger ist, als es heute ist und auch noch in wenigen Jahren noch mehr sein wird. Das heißt, die Infrastruktur, wie wir alle wissen, dafür ist nicht gesorgt worden. So, dann gab es diese Fälle, die Sie gerade beschrieben haben. Dann gab es natürlich Erzieher und Erzieherinnen, die die Gemeinde verlassen haben. Aber so viel ich weiß, sind auch neue eingestellt worden, oder? Genauso viel oder weniger oder mehr? Oder?
Na, es gibt jetzt immer diese Ära vor Bergholz und diese Ära nach Bergholz. Ja. Aufgrund der Umstrukturierung haben 13 Erzieher tatsächlich die Gemeinde verlassen. Ich kann es ja auch genau sagen, 3 sind in Rente gegangen, 5 haben gekündigt und 5 haben eine einvernehmliche Auflösung angestrebt und ich habe in derselben Zeit 19 Erzieher wieder eingestellt.
Gut, jetzt komme ich zu, das sind meine Fakten, die ich kenne. Steffi, was erlebst du im Moment in Bezug auf die Stimmung, auf die Streitkultur und welche Frage würdest du daraus ergehend Frau Bergholz stellen?
Ja, aus meiner persönlichen Sicht gefühlt, aus den Gesprächen resultierend, die ich führe, habe Icke, und da waren wir ja auch beide schon im Austausch miteinander, Holger, und hatten reflektiert, auch während eines anderen Podcasts, dass wir die Atmosphäre momentan als ziemlich abträglich einer potenziellen im Raum stehenden Lösung gegenüber sehen. Macht das persönlich, ich glaube, das ist auch unstrittig, also dass das eine sehr emotional geladene Geschichte gerade ist, wobei jedwede Emotion natürlich auch immer ihre Berechtigung hat, davon aber abgesehen, macht das persönlich was mit dir, als diejenige, die betroffen ist, von der Kritik, von dem, was du vielleicht über dich liest, hörst, was dir zugetragen wird?
Natürlich macht das was persönlich mit einem. Also Dinge, die ich da lese, One Way zurück nach Österreich oder letztes Jahr gab es den Hitler-Vergleich. Natürlich macht das mit einem. Ich versuche das wegzuschalten. Was mich aber am meisten belastet, es ist, warum. Ich habe ja mittlerweile schon Dinge öffentlich gesagt, die passiert sind oder die ich vorgefunden habe. Warum das nicht genauso schockierend ist für die, die hier leben und die hier ihre Kinder in der Kita haben, wie für mich. Ich habe im Moment den Eindruck, grundsätzlich das, was Frau Bergholz sagt, ist eine Lüge. Und ich verstehe nicht, warum.
Thank you.
Patricia, Bezug nehmt auf das, jetzt in dieser Situation, jetzt möchtest du Bürgermeisterin werden. Wann hat sich denn der Gedanke eingestellt?
Und warum?
Ja, warum?
Der Gedanke hat sich schon sehr früh eingestellt. Also schon bestimmt im Sommer oder im Herbst, weil ich einfach glaube, dass ich sehr viel Wertvolles für die Gemeinde erreicht habe, bereits jetzt schon durch die Veränderung. Ich weiß, die Stimmen, die das ganz schlimm finden und die für die Veränderung große Ängste hervorgerufen hat. Ich glaube aber, dass es einen ganz großen Teil in der Gemeinde gibt, die das als sehr wertvoll erachten und die möchten, dass es so weitergeht. Und für die möchte ich einfach stehen. Und wenn ich eins kann, dann ist das hartnäckig etwas durchziehen und für etwas kämpfen. Und ich glaube einfach, dass sich das hier auszahlt.
Du siehst quasi, natürlich auch durch deine berufliche Tätigkeit, in der du da unterwegs bist, siehst du quasi Potenzial, was akquiriert werden kann.
Ich sehe total viel, was akquiriert werden kann, so wie du sagst. Vor allem sehe ich aber, dass ich habe den Eindruck, dass man um Probleme herumstreut. Man bewegt sich schon seit Jahren, man schleicht um die Probleme rum, man tanzt um die herum wie am Feuer, aber es gab keinen, der jetzt gesagt hat, wir versuchen irgendwas, wir haben da eine Idee, wir versuchen das. Es könnte natürlich sein, dass wir scheitern, aber wir haben es dann zumindest versucht. Mhm.
Gut, dann gehen wir doch jetzt mal an die Projekte, an die Gemeinde. Was wünschen Sie sich? Was würden Sie gerne anstoßen? Mal so zusammengefasst, was sind die wichtigsten Punkte, die Sie, ich sag mal, die 100 Tage Amtszeit, vielleicht wäre das mal spannend. Was würden Sie in den ersten 100 Tagen machen?
Die ersten 100 Tage. Wir müssen in Zukunft investieren. Also ich habe das Gefühl, wir sparen seit 30 Jahren und wir sparen uns kaputt und wir erreichen das Ziel nicht damit, weil wir haben einen immensen Instandhaltungsstau. Also wenn ich jetzt schon kämpfe um 100 Meter Fugensanierung in einer Kita, geht das jedem anderen auch so. Das heißt, wir brauchen ein Projektmanagement. Wir müssen für 5 Jahre dieses und jenes Projekt anstreben. Dafür brauchen wir Geld. Das heißt, wir müssen unsere Haushaltsabschlüsse jetzt erstmal hinkriegen, damit wir unser ganzes Geld auf dem Konto auch mal ausgeben können. Und dann gegebenenfalls auch Investitionen über Fremdkapital investieren. Gleichzeitig müssen wir auch anfangen, als Arbeitgeber attraktiv zu werden. Wir müssen uns mal darüber im Klaren werden, welche Aufgaben wir eigentlich haben. Und ich würde gerne einen neuen Geschäftsverteilungsplan machen. Ich würde überlegen, das Audit Beruf und Familie. Wir könnten uns über die 4-Tage-Woche unterhalten, über Homeoffice, nicht nur mobiles Arbeiten, über ein Eltern-Kind-Büro.
Vielleicht ein Coworking-Space?
Zum Beispiel, also das sind alles Ideen, da müsste man auch wirklich mit allen Beteiligten mal ein Brainstorming machen. Und dann tatsächlich, ich denke, das ist genügend für 100 Tage erstmal, oder?
Und drüber hinaus, was ist denn das Potenzial der Gemeinde? Also über die Probleme kann man natürlich lange reden und die liegen ja auf dem Tisch, aber was könnte sich denn hier entwickeln? Also wir wissen, es wird Zuzug geben, also die Gemeinde wird sich ja extrem verändern, hat sich schon verändert, wird sich extrem verändern. Was ist Ihre Vision von dieser Gemeinde?
Die Vision von der Gemeinde haben, dass wir eine Infrastruktur bekommen, die auch wirklich auf die Einwohner zutrifft. Jetzt könnten wir Gehwege und Radwege und Kitas und Feuerwehrgerätehäuser, wo auch die neu zu beschaffenden Feuerwehrautos reinpassen. Ich sehe, dass wir auch in jedem Ortsteil einfach mal ein Gebäude, ein Zentrum brauchen, wo auch jeder zu Gast sein darf. Jugendliche, Senioren, Ärzte. Man könnte sich dann über mobile Ärzte unterhalten. Man könnte sich auch über ein medizinisches Versorgungszentrum unterhalten. Wir müssen die Jugendarbeit und auch die Schulsozialarbeit aufbauen. Und die Bürger jetzt mal mit, also wir haben ganz wenig Bürgerbeteiligung im Sinne, dass wir unsere Bürger fragen. Ich sage nur Bürgerhaushalt oder ein Kinder- und Jugendparlament.
Naja, das klingt doch nach ziemlich vielen Ideen.
Reicht nicht für 100 Tage.
Da ist der Kopf voll. Wie würden dich deine Freunde in 3 Worten beschreiben?
Kompliziert, emotional, und liebevoll.
Mhm. Und das haben wir ja auch so ein bisschen gemerkt in diesem Interview. Und ich bin ganz, ganz erstaunt, weil ich kenne Sie von der politischen Bühne, sag ich mal, aus den Gemeindeversammlungen und Ausschusssitzungen. Und da machen Sie ja eher so einen kühlen Eindruck, ne? Also so auf mich zumindest, vielleicht auf andere nicht, aber auf mich war so eher, okay, da ist die Beamtin, die da sitzt, die immer Auskunft, die immer gut Auskunft geben kann, die die Gesetzeslage kennt. Und heute habe ich eine ganz andere Patricia Bergholz kennengelernt. Trennen Sie das oder sind Sie auch im Amt mal emotional?
Ich bin auch im Amt mal emotional, aber jetzt so in der Öffentlichkeit, und das merke ich ja jetzt auch gerade, wie weit gehe ich, um mich verletzlich zu machen? Also wenn ich muss ja auch in gewisser Art der Bürokrat sein. Also ich höre mir ganz oft an, was wollen Sie denn immer hier mit Ihren Gesetzen? Aber das ist ja die Grundlage der Arbeit einer Verwaltung, rechtliche Vorgaben, die man hat. Und ich versuche das tatsächlich, oder ich muss das auch voneinander irgendwo abgrenzen, weil bestimmte Sachen jetzt bei unseren Schließungen oder Öffnungszeiten, Reduzierungen, ich muss unterscheiden zwischen der Not der Eltern, die ich auch absolut nachvollziehen kann, aber dass ich als Verwaltungsmensch nicht anders entscheiden kann. Und das übereinzubringen ist schwierig, so dass ich tatsächlich manchmal die Entscheidung treffe, ich darf das nicht zu nah an mich ranlassen. Auch nach Hause nehmen. Und ich nehme schon genug mit nach Hause, und zu Hause sind nur meine zwei Kinder, und die sollen das nicht abbekommen. Die dürfen das auch einfach nicht abbekommen, weil die haben auch eher, das sind zwei Pubertiere, die haben ihr eigenes Päckchen zu tragen. Und ich habe als Mama für sie da zu sein und sie nicht für mich, weil ich meine Probleme von Arbeit mit nach Hause bringe. Mhm.
Die anderen Kandidaten sind im Moment zumindest noch relativ unbeschriebene Blätter. Sie stellen sich der Gemeinde vor. Sie stecken mitten in diesem Konflikt und sind bekannt und, ich sag mal ganz einfach, umstritten. Sie haben Befürworter und sie haben Menschen, die eine starke andere Meinung haben. Wie wollen Sie die Menschen für sich gewinnen, die im Moment glauben, Patricia Bergholz ist nicht die Richtige für dieses Amt?
Ich kann nur weiterarbeiten. Ich kann weiterarbeiten, ich kann gesprächsbereit sein, ich kann erklären, ich kann zum Dialog aufrufen. Mehr kann ich nicht tun. Und
Na, Moment, da muss ich kurz nachhalten, weil zum Dialog aufrufen ist erstmal nur ein Aufruf. Also was könnte man konkret machen? Was können Sie konkret machen, um ins Gespräch zu kommen? Oder machen Sie es vielleicht auch schon?
Naja, es gibt auch tatsächlich diejenigen, die in der Öffentlichkeit sich so äußern, wie sie sich äußern, aber dennoch mit mir im Gespräch sind, also gesprächsbereit sind. Und das schätze ich sehr. Und ich würde einfach so weitermachen wollen. Ich denke, das Beste, was ich tun kann, ist weiter ich sein und mich nicht zu verstellen und im Gespräch zu bleiben. Eine 0815-Lösung dafür, eine andere habe ich nicht.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Sie wohnen ja nicht in der Gemeinde. Das sind eigentlich zwei Fragen. Erstens mal, ich meine, es ist natürlich völlig verständlich, Ihre Kinder gehen im Moment in die Schule in Marlow oder in Blankenfelde, gehe ich davon aus. Steht der Gedanke im Raum, dann doch irgendwann den Lebensmittelpunkt hierher zu verlagern? Vielleicht nicht jetzt oder später. Und was bedeutet Ihnen inzwischen nach einem Jahr die Gemeinde am Mellensee? Ganz persönlich.
Also natürlich ist es ein Thema, den Lebensmittelpunkt hierher zu verlagern, aber ich möchte es nicht jetzt machen. Ich bin hier oder ich komme jeden Tag her und verbringe teilweise auch meine Wochenenden hier, weil ich eben gern hier bin und nicht, weil ich muss, weil ich hier wohne. Also mir bedeutet die Gemeinde total viel mittlerweile. Ich glaube, sonst wäre ich auch, ich hätte mir eine andere Stelle gesucht bei dem, was ich hier schon erlebt habe. Aber ich möchte nach außen hin zeigen, dass ich keinen persönlichen Vorteil daraus habe, dadurch, dass ich hier arbeite oder Bürgermeister werden möchte, sondern dass ich es tue und mich dafür entschieden habe, weil ich es aus vollstem Herzen mache. Und nicht, weil ich, ich würde mir ehrlich gesagt, ich wüsste nicht mal, in welche Werkstatt ich mein Auto stellen sollte. Oder wenn ich irgendwo von irgendjemandem miete, oder wo mein Konto ist, selbst wo ich meinen Joghurt kaufe, würde ich mir genau überlegen, weil ich das eben auch gerade erlebe, dass das ein großes Thema ist. Wer mit wem hat derjenige vielleicht einen Vorteil daraus? Und auf diese Gratwanderung möchte ich mich gerade noch nicht begeben.
Gerade noch nicht heißt vielleicht in der Zukunft?
Ich bin mir sicher, also der Ortsteil, der mir besonders gut gefällt, ist Garsdorf. Und mein großer Traum ist ja nochmal ein Haus zu bauen, so ein Eigenheim. Und tendiere da schon in die Richtung, ja.
Jetzt bin ich aber noch mal ganz gespannt, weil Garsdorf ist der Ortsteil, den ich noch am allerwenigsten kenne. Ich fahre da immer noch durch und bin da ganz neugierig. Was ist, liebe Garsdorfer, hört genau zu, was ist besonders an Garsdorf?
Ich fühle mich tatsächlich in Garsdorf, jetzt kann ich heute schon nicht mehr sprechen, am wohlsten, weil es mich an Heimat erinnert. Also es hat so einen dörflichen Charakter, wie wenn ich durch ein Dorf in Niederösterreich fahre. Wenn ich Richtung Sperrenberg, wenn ich meinen Dienst in Sperrenberg antrete, fahre ich ja dann immer über die andere Seite, also über, ich weiß gar nicht, Nunsdorf, Christinendorf und die Ecke. Und da fahre ich immer durch Garsdorf. Und ich fühle mich da immer irgendwie heimisch. Und deswegen, wenn man mich jetzt fragen würde oder mir ein Grundstück in jedem Ortsteil anbieten würde, würde ich mich definitiv für Garsdorf entscheiden.
Jo, denn, liebe Patricia, Holger, denke mal, wir bedanken uns, dass wir bei dir sein durften.
Gehen noch mal raus zu den Hühnern.
Ja.
Essen den Kuchen und trinken den Kaffee, den wir hier serviert bekommen haben. Ja. Vielen Dank.
Also es war ein sehr, für mich zumindest ein sehr emotionales Gespräch. Ja, hab vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Danke, dass ihr bei mir wart. Ja, und man sieht sich.